gekreuzigt, gestorben, begraben. So fasst das apostolische Glaubensbekenntnis der Ereignis vom Karfreitag zusammen. Die Reihenfolge von diesen Geschehnissen ist einleuchtend und irgendwie logisch. Wer ans Kreuz genagelt wird, der kommt nicht mehr lebendig oben runter. Wer ins Felsengrab hineingelegt wird, der kommt nicht mehr lebendig raus. Jesus ist tot. Und wir haben es bereits gehört, die bittere Tatsache, die verändert alles. Die Jünger sind in Schockstarre. Völlig erschüttert sitzen sie da, unfähig zu denken. Alles, wo sie die Hoffnung drauf gesetzt haben, ist wie eine Seifenblase geplatzt. Alles, wo sie dafür gelebt, wo sie dafür geifert und geträumt haben, zerrinnt zwischen den Fingern. Alles, was ihrem Leben Sinn gegeben hat, ist ihnen jetzt genommen worden. Das Allerschlimmste ist passiert. Ihr Meister, Jesus, ist tot. Und mit ihm ist alle Hoffnung, aller Lebensmut weg. Der Sabbat neigt sich im Ende zu. Die Jünger vernehmen, dass inzwischen römische Wachen vor dem Grab von Jesus aufgestellt worden sind. Und trotzdem machen sich die Frauen am ersten Tag der Woche in aller Frühe auf zum Grab. Sie wollen Jesus noch die letzte Ehre erweisen. Wie sie das anstellen wollen, ist ihnen noch nicht wirklich klar. Schließlich stehen die Soldaten. Und zudem ist der grosse Verschlussstein vor einem Grabeingang gerollt. Als sie zum Grab kommen, bleiben sie wie angewurzelt stehen. Der Stein ist weggerollt. Die Grabkammer ist leer. Jesus ist weg. Was für ein Schock! Doch damit nicht genug, der Evangelist Lukas berichtet. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wo die Frauen voller Angst und Entsetzen vom Grab zurückkehren und den Jüngern unfassbare Berichte, winken die ab. Sie können schlichtweg nicht glauben, was sie da auftischen bekommen. Doch der Petrus fackelt nicht lang, zusammen mit dem Johannes deckelt er los und wo die beiden Jünger beim Felsengrab eintreffen, wiederholen sich die Ereignisse. Weggerollter Stein, leeres Grab, Schockstarre. Beim genauen Hinschauen fällt den beiden auf. Die Leinentücher, wo sie Jesus drin eingewickelt haben, liegen noch im Grab. Wer macht sich die Mühe, einen Toten auszuwickeln, bevor der Leichnam klaut? Wieso um alles in der Welt sollte man so etwas überhaupt machen? Und noch etwas sticht ins Auge. Das Tuch, wo der Kopf eingehüllt hatte, liegt nicht bei den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet nebendran. Wieso hat sich jemand die Mühe gemacht, diese Stoffstücke auf diese Art und Weise in Szene zu setzen? Nochmal schauen sie genau hin. Es sieht aus, als wäre der Leichnam gar nicht ausgewickelt worden, sondern als wäre er einfach verschwunden und hätte die leeren Tücher zurückgelassen. Plötzlich überwältigt der Johannes ein neues Gefühl, eine ganz andere Empfindung. Er fängt das Unmögliche zu glauben. Szenenwechsel. Am gleichen Abend sitzen alle zusammen. Nach Antworten ringend, die meisten von Angst und Zweifel gequält. Andere wagen nur zögerlich, als Unaussprechliche zu glauben. Fragen über Fragen. Was ist da passiert? Wieso ist das kein Grab leer? Und die Erscheinungen, die die Frauen gesehen haben, stimmt das wirklich? Und wieso um alles in der Welt behauptet Maria Magdalena, Jesus gesehen zu haben? Als sie so verängstigend zusammensitzen, begegnet ihnen Jesus. Der Johannes berichtet das eindrücklich. Als es schließlich Abend geworden war, an diesem denkwürdigen Tag, dem ersten Tag der Woche und die Nachfolger von Jesus die Türen verriegelt hatten in dem Haus, wo sie sich aufhielten, und zwar aus Angst vor den führenden Judäern, da kam auf einmal Jesus zu ihnen. Er stand bei ihnen und sagte: Friede euch. Während er das noch sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden seine Nachfolger von Freude erfasst, weil sie ihn, den Herrn, wirklich und wahrhaftig sehen konnten. Der Evangelist Lukas ergänzt: Als sie aber vor lauter Freude immer noch nicht glauben konnten und voller Verwunderung waren, sagte Jesus zu ihnen: Habt ihr irgendetwas Essbares? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Da nahm er und aß es vor ihren Augen. Kann das sein? Sind die Berichte glaubwürdig? Ist Ostern echt? Können wir die Auferstehung heutzutage als historisches Ereignis denken? Viele wollen den christlichen Glauben bewahren, ohne die Auferstehung als tatsächliches Geschehen anzuschauen. Nach dem Göttinger Theolog Gerd Lüdemann ist Ostern historisch gesehen eine Luftblase. Viel drumherum, aber kein Inhalt. Ähnlich tönt es in den 1940er Jahren beim Rudolf Bultmann. Für ihn ist das ganze Ostergeschehen Gemeindebildung. Auf Deutsch gesagt, da haben sich visionär und schwärmerisch veranlagte Menschen bloß etwas ausgedacht. Allenfalls innerpsychisch etwas erlebt. Und auch heute noch ist der Grundtenor an vielen theologischen Fakultäten, dass es gar nicht so wichtig ist, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist. Sondern dass Kreuz und Auferstehung vielmehr als symbolisches Grundprinzip zu verstehen sind. Natürlich, so heisst es denn, sei Jesus nicht im eigentlichen, im wörtlichen, im historischen Sinn auferstanden. Das Wichtige sei einfach, dass die Sache von Jesus weitergeht. Und wir sollen auf keinen Fall den Fehler machen, den Glauben auf die Krücken von historischen Ereignissen abzustützen. Wesentlich sei nur, dass Jesus in der Verkündigung der Kirche gegenwärtig ist. Plattformen wie Worthaus oder Hossa Talk bringen das gleiche Gedankengut mit grossem Eifer unter die junge Generation. Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, eine solche Sichtweise zu verstehen. Manche von diesen auf den ersten Blick gut tönenden Formulierungen ergänzt, wenn man genauer hinschaut, keinen Sinn. Wie soll man sich das vorstellen, dass ein toter Jesus Herr über den Tod ist? Oder inwiefern ist Jesus denn noch etwas Besonderes und anders als zum Beispiel Goethe, Karl Marx, Gandhi, Mutter Teresa, die auch ihren Werk und durch die Verehrung und die Erinnerung der Nachwelt irgendwie weiterleben? Wenn Jesus nur in der Vorstellung der christlichen Kirche lebt, ist alles belanglos. Dann ist der christliche Glaube haltlos. Dann ist das Christentum nichts anderes als ein lächerlicher Jesus-Erinnerungsverein. Dann sind alle Kirchen nicht mehr als erbärmliche Gedenkstätte von einem toten Jesus. Ganz nett, aber ziemlich skurril. Alles andere als weltbewegend. Dann ist Jesus letztendlich auch nicht mehr als einer der grossen Lehrer der Menschheit, der zwar viele gute Sachen rausgelassen hat, aber letztendlich eben doch gescheitert ist. Liebe Gemeinde, die ersten Christen waren nicht bereit, ihr Leben auf eine Legende oder eine schöne Geschichte der Auferstehung zu gründen, die nie stattgefunden hat. Der Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, brutal brisante Ziele. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Für Paulus hat es keinen Zweifel gegeben. An der tatsächlichen Auferstehung von Jesus hängt alles. Wenn das nicht wahr ist, so ist der ganze Glaube leer und bedeutungslos. Dann sind wir Christen verrückt. Weil wir setzen unser Vertrauen auf einen Jesus, der als Toter schlichtweg nichts mehr ausrichten kann. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben sich alle getäuscht, die wegen Jesus auf alle Annehmlichkeiten verzichtet haben, die ihr Leben für die Sache von Jesus eingesetzt haben oder vielleicht sogar ihr Leben für ihn gelassen haben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben alle Menschen auf die falsche Karte gesetzt, die darauf gehofft haben, dass am Ende der Zeit Jesus als Herr über alles eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was im Neuen Testament über seine Auferstehung steht, falsch. Dann beruht alles auf einer Täuschung, auf Lug und Betrug. Die Frage lautet, wie kannst du und ich wissen, ob tatsächlich eine Auferstehung stattgefunden hat? Davon hängt enorm viel ab. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er letzte Realität. Dann lebt jeder an der Realität vorbei, die nicht mit der Auferstehung von Jesus rechnet. Um das geht es. Wie können wir heute wissen, ob die Auferstehung von Jesus ein Fakt ist oder nur eine Fiktion? Eine andere Frage. Woher weißt du eigentlich, dass der Julius Cäsar gelebt hat? Oder dass Kleopatra und der Marcus Antonius zusammen ein Verhältnis gehabt haben? Weder du noch ich können das naturwissenschaftlich begründen. Aber es gibt verlässliche Indizien und Hinweise. Es gibt Spuren in der Geschichte, zum Beispiel Aufzeichnungen oder archäologische Funde, die Auskunft geben über das Leben von historischen Personen. Bildlich gesprochen, wo sich kreisförmige Wellen in einem Teich ausbreiten, kannst du und ich schliessen, dass ein Gegenstand reingefallen ist. Ein Historiker hat es mal cool ausgedrückt. Ein historisches Ereignis kann ich nur erschließen anhand der Hinweise, die darauf deuten und der Auswirkungen, die noch zu verspüren oder zu sehen sind. Liebe Leute, so schafft jeder Historiker. So schafft auch jedes Gericht. Von den Indizien und den Zeugenaussagen her versucht man, ein möglichst genaues Bild vom Geschehen zu machen. Liebe Gemeinde, genauso verhält es sich auch mit der Auferstehung von Jesus. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Die Hinweise reden eine deutliche Sprache. Ich bin überzeugt, dass die Indizien sehr stark dafür sprechen, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Wenn man alle geschichtlichen Hinweise und Fakten bedenkt und nach einer plausiblen Lösung sucht, dann ist die tatsächliche Auferstehung die bestmögliche. Mir ist schon klar, dass niemand aufgrund von Indizienbeweis zum Glauben kommt. Aber Indizien und Zeugenaussagen können helfen, viele von den landläufigen Vorbehalten aus dem Weg zu schaffen. Die Frage ist, was sind denn die Indizien für die Echtheit der Auferstehung? Die ersten Christen waren alles fromme Juden. Seit früher Jugend an haben sie Gebot von Israel eingehalten. Vor allem das Sabbatgebot. Der Sabbat ist der Grundstein vom jüdischen Glauben und Leben. Nicht nur dazumal, sondern auch heute. Mit grossem Eifer hat man früher und auch heute immer noch darüber gewacht, dass der Sabbat geheiligt, also eingehalten wird. Dazumal in Israel sind viele der Überzeugung gewesen, dass der Messias dann endlich kommen würde, wenn das ganze Volk nur ein einziges Mal wirklich den Sabbat halten würde. Und mitten in dieser Umgebung, mitten in dieser Erwartung, fangen die ersten jüdischen Christen plötzlich an, neben dem Sabbat den ersten Tag der Woche zu feiern. Das ist bereits im Neuen Testament belegt. Wie kommen Juden, die ihr Leben lang auf den Sabbat ausgerichtet waren, plötzlich auf die Idee, auf einmal den ersten Tag der Woche zu feiern? Die Antwort ist klar. Es ist das Ereignis der Auferstehung von Jesus am Tag nach dem Sabbat, wo die grundlegende Veränderung bewirkt hat. Ein weiteres Indiz für die Auferstehung ist das leere Grab. An dieser Tatsache hat damals niemand gezweifelt. Weder die Jünger, noch die jüdische Führungsgeschichte und auch nicht die Römer. Es gibt theoretisch vier Möglichkeiten, das leere Grab zu erklären. Erstens, Jesus ist auferstanden. Zweitens, der Leichnam ist gestohlen worden. Drittens, Jesus ist gar nicht tot gewesen, sondern hat sich selber befreit und anschliessend versteckt. Und viertens, die Jünger haben sich im Grab geirrt. Die vierte Möglichkeit, die können wir gerade wieder streichen. Weil so ein Irrtum wäre sofort geklärt worden. Wo die Christen wenige Wochen nach der Kreuzigung angefangen haben, öffentlich von der Auferstehung von Jesus zu reden, hätte die jüdisch-geistliche Elite nur müssen sagen, hey Leute, schaut doch mal im Nachbarsgrab. Falsche Adresse. Er liegt nebendran. Und die ganze christliche Bewegung wäre aufgelöst gewesen. Und genauso steht es mit der dritten Möglichkeit. Jesus ist gar nicht tot gewesen. Die Chance, liebe Leute, die Kreuzigung zu überleben, ist gleich null. Die römischen Soldaten mussten mit ihrem Leben dafür einstehen, dass die Verurteilten am Kreuz auch wirklich buchstäblich verreckt sind. Selbst wenn Jesus nicht ganz tot gewesen wäre, als er vom Kreuz oben runtergenommen worden ist, so wäre es absolut unvorstellbar, dass er sich selber aus dem Grab hätte können befreien. Denkt nur, eine Geißelung haben viele Leute nicht überlebt. Eine bestialische Kreuzigung, einen enormen Blutverlust. Und selbst wenn er das irgendwie geschafft hätte, die Tücher so ein bisschen auf die Seite zu tun, hätte er immer noch aus dem Grab rauskommen. Und es hatte kein Türchen. So einen Stein auf die Seite zu rollen, nicht ganz einfach. Und auch wenn er das alles zustande gebracht hätte, liebe Leute, wäre es wirklich vorstellbar, dass die Jünger den halbtoten Jesus als Überwinder vom Tod angeschaut hätten und den geschundenen Mann als auferstandenen Herr gefeiert hätten? Ich weiss nicht. Möglichkeit 2. Der Leichnam ist gestohlen worden. Die Frage ist, wer hätte eigentlich Interesse daran gehabt, den toten Jesus zu entfernen? Die Römer sicher nicht. Ein unklarer Aufenthaltsort von dem toten Jesus hätte nur noch für mehr Unruhe gesorgt. Das zeigt uns schon die originale Geschichte. Und ähnlich ist es mit den jüdischen Führern. Spätestens beim Entstehen der christlichen Gemeinde, wenige Wochen später, hätten sie den Leichnam von Jesus durch die Strassen von Jerusalem können tragen, um so ein für alle Mal den Leuten klarzumachen, Leute, er ist wirklich tot. Bleiben also noch die Jünger. Haben die Jünger den Leichnam gestohlen. Selbst wenn ihnen der Raub gelungen wäre, liebe Leute, ist es wirklich denkbar, dass sie alle ein Leben lang und bei den meisten bis zum Märtyrertod eine bewusste Lüge verkündigt hätten. Dass sie bereit gewesen wären, den toten Jesus als Auferstandene zu predigen und mit dieser Botschaft das ganze römische Reich zu durchdringen, währenddem sie genau gewusst haben, wo sie ihn verscharrt haben. Das ist unvorstellbar. Das leere Grab bleibt unerklärt, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wie bereits erwähnt, hat Paulus den Korinther Folgendes gesagt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Und der nächste Abschnitt vom Brief lautet: Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Da wird klar, die Auferstehung von Jesus ist eine historische Tatsache. Und genau diese Tatsache wollte Paulus den Christen in Korinth in Erinnerung rufen. Und darum erinnert er sie daran, dass die Freunde von Jesus genau durch diese Tatsache vom Zweifel zum Glauben gekommen sind. Und im gleichen Kapitel lesen wir ganz spannenden Text. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, der ich ja sozusagen eine Totgeburt war. Der Paulus gibt hier eine Liste von Augenzeugen, die der Auferstandene nicht gesehen haben. Und er ermutigt die Gemeinde in Korinth: Hey, haken sauber nach. Die meisten leben von denen noch. Für das ist die Liste gemacht worden. Was haben die 500 Nachfolger erlebt? Was haben Jakobus und alle anderen mit Jesus erlebt? Zurück zum Paulus. Die Erkenntnis, dass Jesus lebt, hat den Paulus vom brutalen Christenverfolger zum überzeugten Weltmissionar für Jesus gemacht. Früher hat der Anhänger von dem von ihm tot geglaubten Möchtegern-Messias gejagt und gefangen genommen. Als er aber im lebendigen Jesus begegnet ist, hat sein Leben einen Turnaround genommen, der enorm eindrücklich ist. Lasst uns seine Geschichte lesen. Ich war damals selbst der Meinung, dass ich mit aller Kraft gegen den Namen von Jesus, dem Mann aus Nazareth, kämpfen müsste. Das habe ich auch in Jerusalem getan und habe viele der Menschen, die zu Gott gehörten, ins Gefängnis gebracht. Und als sie umgebracht wurden, habe ich dem auch zugestimmt. Ich bin von Synagoge zu Synagoge gezogen und habe sie unter Folter gezwungen, Jesus abzuschwören. Ich verfolgte sie sogar bis in die Städte im Ausland. Dabei reiste ich auch nach Damaskus, ausgestattet mit Vollmachtsschreiben und der Erlaubnis von den hohen Priestern. Da sah ich mitten am Tag, auf dem Weg, ein Licht vom Himmel. Es schien heller als die Sonne und umstrahlte mich und meine Reisebegleiter. Als wir alle auf den Boden gefallen waren, hörte ich eine Stimme, die zu mir in hebräischer Sprache sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Da fragte ich: Wer bist du, Herr? Da sagte der Herr: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn genau dazu bin ich dir erschienen, um dir deine Bestimmung zu zeigen. Du sollst mir dienen und öffentlich bezeugen, was du siehst und was ich dir noch zeigen werde. Liebe Gemeinde, die radikale Lebenswende von Paulus ist nur da damit zu verstehen, dass er tatsächlich im lebendigen Jesus begegnet ist. Nur so ist erklärbar, dass er vom Jesus findet, zum Jesus Verkündiger geworden ist, dass er vom Christenverfolger zu einem geworden ist, der selber für sein Glauben verfolgt worden ist und zuletzt umgebracht worden ist. Er hat eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus gehabt. Und diese Begegnung hat ihn aus der Bahn geworfen. Die Begegnung hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und liebe Gemeinde, genauso ist die Kehrtwende im Leben von Jakobus, einem lieblichen Halbbruder von Jesus, nur durch die Auferstehung zu verstehen. Wir wissen, dass die Familienangehörigen von Jesus mit Ausnahme von seiner Mutter zu seinen Lebzeiten nicht zu den Jüngern gehört haben. Vielmehr sind sie im Wirken von Jesus kritisch und distanziert gegenübergestanden. Einmal haben sie sogar heimholen, weil sie gedacht haben, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das Erstaunliche ist, dass der Jakobus nach der Kreuzigung auf einmal zu der Gemeinde der Christusgläubigen gehört und später sogar ebenfalls für den Glauben stirbt. Was hat der Jakobus, den Halbbrüder von Jesus, dazu gebracht? Ein einziger Satz erklärt alles. Danach erschien Jesus dem Jakobus, schreibt Paulus den Korinther. Habt ihr gewusst, vom Jakobus hören wir auch außerhalb vom Neuen Testament. Nämlich beim bedeutendsten jüdischen Geschichtsschreiber vom 1. Jahrhundert, beim Josephus Flavius. Und der berichtet vom Tod von Jakobus, dem Gerechten, auf Anstiften vom Hohepriester im Jahr 62 nach Christus. Und so ist auch der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, gestorben für seinen Glauben an Jesus. Das ist nicht nur im Neuen Testament belegt, sondern auch in außerbiblischen Berichten. Nochmal anders ist es in Thomas gegangen. Er hat ja zum engsten Jüngerkreis gehört. Aber leider war er nicht dabei gewesen, wo Jesus am Abend vom Auferstehungstag in diesen verschlossenen Raum hineingekommen ist. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Freunde ihm wirklich die Worte erzählen. Und so ist er skeptisch geblieben. Trotz Zweifel hat er die Gruppe nicht verloren. Trotz allem ist er bei den anderen Jüngern geblieben. Wenn sich Jesus noch einmal zeigen würde, dann doch am ehesten noch einmal der Jünger selber, hat er gedacht. Und der Thomas hat ganz klare Bedingungen aufgestellt. Wenn ich nicht selbst in seinen Händen die Stelle sehe, wo die Nägel hindurchgeschlagen wurden und meinen Finger genau auf diese Stelle legen kann und mit meiner Hand seine Seitenwunde anfassen kann, dann werde ich es nicht glauben, hat er gesagt. 8 Tage später war es so weit. Jesus war auf einmal wieder da. Und das hat genügt, sogar für Thomas. Die pure Anwesenheit von Jesus hat alle Zweifel weggeräumt. Und so hat Thomas ganz anders reagiert, als er es eigentlich zuerst angekündigt hatte. Statt mal ein bisschen neutral zu prüfen und darüber zu entscheiden, ob es echt wirklich glaubwürdig ist, lesen wir, dass er auf die Knie gefallen ist und zu Jesus gesagt hat, du bist mein Herr und mein Gott. Aus einem Zweifler ist ein Glaubender geworden. Jemand, der vertraut hat. Und liebe Gemeinde, so ist unzählige ergangen. Den mehr als 500 Nachfolger, die Jesus auf einmal gesehen haben. Den Tausenden von Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte Jesus begegnet sind. Sie alle sind vom Zweifel zum Glauben, zu der Gewissheit gekommen. Sie alle haben erkannt, so unwahrscheinlich es auch sein mag, Jesus lebt. Und die Veränderung der Jünger ist ein starkes Indiz für die Auferstehung von Jesus. Aus niedergeschlagenen und sorgenvollen Jüngern sind plötzlich Menschen geworden, die bereit sind, bis ans Ende der Welt zu gehen und die Botschaft von Jesus nach Ägypten, Syrien, Griechenland und bis nach Rom zu tragen. Und wenn du die Evangelien liest, dann kannst du buchstäblich ein Stückchen spüren, was für eine unglaubliche Veränderung bei diesen Nachfolgern von Jesus passiert ist. Aus Ängstlichen sind plötzlich mutige Zeugen geworden. Aus hoffnungslosen Menschen, Menschen mit Freude. Aus Zweifler, Menschen, die gelernt haben, Vertrauen. Bis auf den heutigen Tag zeigt sich Jesus Menschen als der Auferstandene. Und wer so eine Erfahrung gemacht hat, für den wird es zur unerschütterlichen Gewissheit. Jesus lebt. Liebe Gemeinde, ja, die Auferstehung ist eine Tatsache. Aber es ist mehr als einfach eine Tatsache von der Vergangenheit. Entscheidend ist, was die Auferstehung für dich und mich bedeutet. Weil Jesus lebt, kannst auch du und ich leben. Er ist Herr über Leben und Tod. Seit diesem Tag, am dritten Tag nach der Kreuzigung von Jesus, ist die Welt anders. Seit diesem Tag ist die endgültige Herrschaft vom Tod abgeschafft. Die Auferstehung von Jesus bringt den Durchbruch. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und ich wünsche dir und mir an dem ganz speziellen Tag, dass diese Tatsache auch dies und mein Herz erreicht. Amen.